Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Gemeinsam mit meinem Gast, mit dem Soziologen Harald Welzer, schauen wir auf die Themen dieses Tages. Und überraschend sind ja drei deutsche Bundestagsabgeordnete und Ausschussvorsitzende nach Kiew gereist. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Anton Hofreiter von den Grünen und Michael Roth von der SPD. Die haben zum Beispiel ein Krankenhaus besucht, haben mit ukrainischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern gesprochen und sie haben jetzt eine klare Botschaft. Sie sprechen sich jetzt alle drei sehr laut dafür aus, schwere Waffen, wie zum Beispiel Panzer an die Ukraine zu liefern. Diese Forderung hatte ja auch Annalena Baerbock schon Anfang der Woche. Robert Habeck hat sich auch schon dafür ausgesprochen. Aber einer zögert noch oder scheint noch zu zögern, zumindest öffentlich, Bundeskanzler Olaf Scholz. Dabei wäre dieses Go für schwere Waffen doch längst überfällig. Oder was meinen Sie, Harald Welzer?
Gar nicht. Ich bin gar nicht dieser Auffassung. Wir müssen mal den Zeitraum anschauen, seit wir überhaupt uns entschlossen haben, Waffenlieferungen zu machen. Das war am 26. Februar. Da hat man sozusagen einen Paradigmenwechsel vollzogen von der Weigerung, Waffen in Krisengebiete hin zu Defensivwaffen in die Ukraine, um sie zu unterstützen. Und dann gab es halt einen nächsten Paradigmenwechsel von den Defensivwaffen zu den Offensivwaffen. Und der NATO-Generalsekretär hat es ja damit begründet, dass per Definition jede Waffe in der Ukraine eine Defensivwaffe sei, weil die Ukraine ja angegriffen ist. So. Und wenn wir jetzt über schwere Waffen sprechen, dann muss man genau wissen, worüber man spricht. Man spricht dann nämlich über Panzer, über Flugzeuge, über Schiffe und über U-Boote. Das ist die Definition dafür. Und in der Logik der Eskalation wird, wenn man beginnt, Panzer zu liefern, der nächste Schritt sein, dass man Flugzeuge liefert. Die Forderungen werden ja sozusagen wachsen ja auch konkret mit den Erfüllungen von Forderungen. Da kommt ja das nächste Brikett immer gleich drauf. Und wir müssen, und da schätze ich die Position oder Nicht-Position des Bundeskanzlers, die Ratio der NATO und des Westens kann nur sein, um jeden Preis zu vermeiden, dass dieser Krieg sich entgrenzt zu einem dritten Weltkrieg. Und wenn ich die Dimension der Waffenlieferung, nicht die Menge, sondern die Dimension, die Qualität der Waffen permanent steigere, steigere ich die Gefahr der Entgrenzung des Krieges. Und man kann wirklich keinerlei Argument dafür finden, dass man ein solches Risiko eingehen muss.
Gleichzeitig, klar, es ist ein Dilemma. Wenn man Waffen liefert, dann werden mit diesen Waffen wahrscheinlich Menschen erschossen, wahrscheinlich russische Soldaten oder eben von diesen Panzern runter sozusagen. Gleichzeitig, wenn man nichts tut und zuschaut, dann leiden auch Menschen, sterben auch Menschen. Und gerade Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die fordert vom Bundeskanzler sehr deutlich ein, da jetzt klare Worte zu sprechen und sich zumindest aber öffentlich auch zu positionieren. Also sie hat in einem Interview mit der Welt von den ukrainischen Politikerinnen und Politikern erzählt, die wirklich anflehen und sagen, wir brauchen das, sonst können wir uns nicht verteidigen, sonst werden unsere Städte dem Erdboden gleichgemacht, so wie es in Mariupol ja schon passiert ist.
Ja, aber wir müssen doch sehen, was eigentlich hinter dieser ganzen Rhetorik steht. Und hinter der Rhetorik steht, dass wir jetzt eigentlich nicht mehr darüber sprechen, wie dieser Krieg schnellstmöglich zu beenden ist, sondern es geht darum, diesen Krieg zu gewinnen. Da hat sich in diesen 7 Wochen gewissermaßen ein interner Wechsel vollzogen, ohne dass man die Kriegsziele definitiv und explizit ausspricht. Und wir können doch nicht gewissermaßen als Zuschauer ständig applaudieren, wenn eine Steigerung stattfindet, ohne dass man überhaupt sich Rechenschaft darüber ablegt, was ist eigentlich das Ziel unserer Unterstützung. Worum geht es denn eigentlich? Geht es darum, jetzt Putin und die russische Armee zu schlagen? Oder geht es vielleicht darum, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden und irgendwie eine Nachkriegsordnung sich vorher zurechtzulegen, um zu gucken, wie geht man denn hinterher in dem Kalten Krieg, der nächste Schritt ist, der kommen wird, dann damit um? Im Moment scheint das alles etwas besinnungslos, aber diese Besinnungslosigkeit schafft Tatsachen. Und ich weiß nicht, ob wir im Bundestag schon mal über Kriegsziele diskutiert haben oder ob es eine öffentliche Debatte darüber darüber gibt. Aber es ist doch irre, dass man sozusagen immer mehr zum aktiven Teilnehmer in der ganzen Geschichte wird, ohne dass es überhaupt eine Debatte darüber gibt, wozu das Ganze dient.
Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie die zögerliche Haltung oder die Nichthaltung von Olaf Scholz gutheißen. Dann müssten Sie ja eigentlich auch zufrieden sein mit der SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Die ist seit Tagen auch in der Kritik eben für ihre zögerliche Waffenexportpolitik. Also sie verteidigt sich immer damit, dass sie sagt, vieles findet im Geheimen statt. Man kann da nicht detailliert sagen, was jetzt geliefert wird. Und Deutschland unterstützt ja die Ukraine auch schon mit Waffen. Das heißt, Sie sind zufrieden mit der Arbeit von Christine Lambrecht?
Nein, das ist eine typische Journalistenüberdehnung von dem, was man gesagt hat. Wenn ich sage, ich schätze das Zögern von Olaf Scholz mehr als den Aktionismus, dann heißt das nicht automatisch, dass ich glaube, dass Frau Lambrecht eine glückliche Figur im Moment abgibt. Aber da muss man natürlich auch sehen, dass jemand, die so kurze Zeit im Amt ist, sozusagen mit so einer Situation komplett überfordert sein kann. Aber das brauchen wir gar nicht drüber reden, weil wir können das auch eigentlich nicht wirklich beurteilen. Aber ich würde gerne einen Satz zum Zögern sagen. Wir haben bei Kriegsereignissen das ganz große Problem, dass Kriege und die, insbesondere die Gewalt im Krieg, ganz eigene Dynamiken entfaltet. Und die erzeugen einen Sog des Handelns. Und mir sind Politikerinnen und Politiker sehr lieb, die versuchen, sich diesem automatistischen Sog des Handelns zu entziehen und zu sagen, Moment, es geht hier um sehr viel, um Entscheidungen mit größter Tragweite. Ich erlaube mir zu zögern. Während wir gegenwärtig eine Medienlandschaft haben, die die Politik unfassbar unter Druck setzt und sozusagen dieses Zögern auch permanent kritisiert. Ich würde eine Gegenposition einnehmen und sagen, mir ist das Zögern echt lieber als vorschnelles Handeln, dessen Konsequenzen ich hinterher überhaupt nicht mehr im Griff habe. Und wo dann hinterher alle wieder so entsetzlich überrascht sind, was passiert ist, wie wir das in den letzten Jahren und Monaten sehr häufig, also die Kultur der Überraschung, das ist die, die ich nicht haben will. Deshalb ist mir eine Kultur des Zögerns eigentlich viel lieber.
Ich finde, das klingt so schön. Kultur des Zögerns, das könnte man so zum Mantra erheben. Andere würden vielleicht sagen, aussitzen.